Zukunft Regionalbank. Experten, Einblicke, Lösungen. Der Regionalbanken-Podcast von Simon Kucher mit Steffen Ulitzka.
Vertrieb war lange Zeit eine Frage der Intuition. Heute ist es mir eine Frage der Systematik. Wie gelingt es, die Effizienz zu steigern, ohne gleichzeitig den persönlichen Kontakt zu verlieren? Die Erkenntnisse dazu haben wir in einer aktuellen Vertriebsstudie untersucht und das Ergebnis war, dass es ein Zusammenspiel von vier Faktoren ist. Auf der einen Seite standardisierten Vertriebsprozessen, hyperpersonalisierte Ansprache, dem ganzen Thema von psychologischen Mustern und zu guter Letzt auch das Thema der automatisierten Lead-Generierung. Zu dieser Studie und den Ergebnissen daraus spreche ich heute mit Felix und Denise. Mögt ihr euch einmal vorstellen?
Ich würde sagen Ladies first, oder?
Ja, sehr gerne. Danke, Felix. Ja, Denise mein Name. Ich begleite Banken seit geraumer Zeit im Kontext der Strategie, des Vertriebs und der Kundenfokussierung. Ich darf jetzt Managerin bei Simon Kucher sein. Und wie ich hier hingekommen bin, ich habe lange Erfahrung im genossenschaftlichen Kontext, war lange Schnittstelle zwischen Vorstand, Strategie und Umsetzung, habe zahlreiche Geschäftsmodelle entwickelt, durfte neue Marken positionieren, umpositionieren und das alles immer mit dem Blick auf den Kunden. Zwischenzeitlich habe ich gewechselt in ein dynamisches Umfeld, in einem Finanzsektor. Dort habe ich den Kundenfokus in den Vertrieb umgesetzt, um dann letztendlich den Vertrieb kundenfokussiert auszurichten. Parallel forsche ich an der Zukunft der Genossenschaftsbanken. Was bedeutet das in meiner Doktorarbeit? Konzentriere ich mich darauf, wie Genossenschaftsbanken in die Zukunft gehen können, also wie sie sich positionieren müssen, um auch im Jahr 2040 noch relevant zu sein. Und hier bei Simon Kucher unterstütze ich Banken dabei, ihren Vertrieb aufzubauen, ihren Vertrieb umzudenken, aber das alles auch immer aus der Kundenbrille heraus. Und so kam ich auch zu der Vertriebsstudie, über die wir heute sprechen. Und ich freue mich, dass ich da sein darf.
Genau, vielleicht noch kurz zu mir. Felix Knapp, Senior Director bei uns bei Simon Kucher. Ich sitze im Hamburger Büro und habe jetzt mittlerweile schon über 50 Pricing-Projekte bei uns geleitet und in den letzten Jahren ist so ein bisschen der Fokus mehr zu der Vertriebsseite gegangen. Das heißt, wie kriegen wir es hin, die Preise und die Produkte, die wir gestalten, auch wirklich vertrieblich dann in die Nutzung zu bringen? Weil das ist manchmal der Knackpunkt, das ist gar nicht so einfach. Deswegen freue ich mich auch, dass wir darüber heute sprechen können. Ja, vielleicht noch ganz kurz vorher. Ich habe auch mal in einer Bank gearbeitet, bevor ich zu Simon Kucher gekommen bin. Das heißt, ich weiß, wie es in der Filiale aussieht. Ich weiß, wie die Vertriebsgespräche ablaufen und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir das halt gemeinsam mit der Studie nochmal tiefer legen konnten, um auch so ein bisschen mehr zu verstehen, was treibt den Kunden denn eigentlich wirklich um und nicht nur die Oberfläche, die wir häufig sehen.
Sehr schön. Jetzt habt ihr in eurer Studie vor allem den Kunden in den Fokus genommen, um zu sagen, was ist dort eigentlich der relevante Faktor. Ihr habt ja, glaube ich, knapp 2000 Menschen dort befragt zu ihrem Bankverhalten in dem Kontext und die Motive dahinter, warum man sich in die eine oder andere Richtung verhält. Was waren denn dort so, ich würde sagen mal, die spannenden Aha-Momente, wo ihr gesagt habt, das ist vielleicht unerwartet, was da rausgekommen ist?
Genau, also uns ging es vor allem darum, so ein bisschen zu verstehen, was treibt denn die Menschen eigentlich wirklich um? Also nicht nur die Oberfläche, die wir sehen, sondern auch gerade das zu verstehen, was ich vielleicht manchmal selber gar nicht weiß. Warum treffe ich eine Entscheidung auf die Art und Weise, wie ich sie treffe? Was bewegt mich dabei? Und das haben wir eben dadurch, dass wir auch vor allem indirekt die Themen gefragt haben. Ich musste mich dann mal zwischen A und B entscheiden. Haben wir halt rausgefunden, was treibt die Menschen wirklich um? Und das war so dieser Hauptkern, dass wir verstehen wollten, wie treffen die Kunden eigentlich ihre Entscheidung? Wie verhalten sie sich in dem kompletten Kaufprozess? Sagt man ja auch häufig Kundenreise zu. Wie informieren sie sich und so weiter? Und um da vielleicht mal so ein, zwei Sachen rauszugreifen, für mich war auf jeden Fall ein Aha-Moment, wie kann ich mit jungen Kunden umgehen? Also wie schaffe ich es, junge Kunden zu gewinnen? Weil das ist ja häufig ein Problem, das die Banken umtreibt. Und da sehen wir eben, das ist gar kein Wunder, dass ich es nicht schaffe, die jungen Kunden an mich zu binden, weil die jungen Kunden informieren sich nicht über die Bank, über, sage ich mal, finanzielle Bedürfnisse, machen es aber auch nicht im Internet. Das heißt, ich tauche überhaupt gar nicht auf. Wo machen das die jungen Kunden? Wenig verwunderlich, bei ihren Eltern, bei ihren Großeltern. Aber was dann so ein bisschen der Aha-Moment war, es gibt genau eine Zielgruppe, die aktiv bereit ist, ihre Bankverbindung auch anderen zu empfehlen, weil sie so zufrieden sind. Und da sind die 60-Plus-Jährigen. Das heißt, ich muss genau da ansetzen. Die jungen Kunden fragen ihre Eltern, vor allem auch Großeltern. Und die Großeltern und teilweise auch die Eltern sind halt bereit, ihre Bank weiterzuempfehlen. Das heißt, ich muss ganz klar in meiner Produktgestaltung und meinem Vertrieb darauf ansetzen, dass ich Themen habe, die beide Seiten ansprechen. Das ist so ein Aha-Moment gewesen. Das zweite, was für mich oder auch für uns beide ein Aha-Moment war, war so ein bisschen die Thematik, wir haben eigentlich 5 verschiedene Kundencharaktere, die sich in ihrem Verhalten, in ihren Entscheidungsmustern über alle Generationen hinweg sehr ähnlich sind. Das heißt, das Alter spielt darin, wie ich mich als Kunde verhalte, so gut wie gar keine Rolle. Manchmal so ein bisschen über die Informationskanäle. Aber vor allem geht es darum, wie ich, sag ich mal, gestrickt bin. Was sind meine Motive, was sind meine Wünsche, was sind meine Ängste? Und die können eben bei einer jungen Person genau das Gleiche sein wie bei einer alten Person. Wenn ich in jungen Jahren angstgetrieben bin, dann bin ich das wahrscheinlich auch noch, wenn ich relativ alt bin, weil sich da wenig ändert in der Zeit.
Das sind natürlich jetzt Kriterien, wenn ich das mal so vergleiche, wie so eine Bank typischerweise ihre Kunden einsortiert. Ne? Da wird ja ganz häufig danach geschaut, sagen wir so salopp gesagt, ja, wie alt ist der Kunde, wie viel Vermögen hat der Kunde, wie viel Einkommen, ja, also im Kern zu sagen, wie wichtig oder ertragreich könnte ein Kunde für die Bank sein. Das ist natürlich aber was anderes, als wenn ich das jetzt aus der Studie nehme, das, was ihr festgestellt habt, was so einen Kunden zum Schluss antreibt, was die Bewegungsmuster, die Bewegungsgründe auch dafür sind, warum das Verhalten in die eine oder andere Richtung geht. Jetzt heißt das natürlich auch ehrlicherweise, dass das bedeutet, ich müsste eigentlich meine Zielgruppenbearbeitung anpassen als Bank. Trifft das soweit richtig?
Ja, das ist ziemlich das, was wir sehen in den Daten, wenn wir die Studie auswerten. Also die klassischen Themen, Alter, Einkommen oder auch Vermögen, die beschreiben den Kunden gar nicht wirklich, sondern ich muss sozusagen verstehen, was ist dahinter. Nehmen wir mal das Beispiel von einem jungen Kunden. Da würde ich erstmal davon ausgehen, der junge Kunde, der informiert sich vor allem über digitalen Kanäle, der guckt sich das alles selber an, der will gar nicht so genau mit uns in Kontakt treten. Aber wenn ich jetzt mir nochmal die Komponente dazu nehme, der ist vielleicht sehr angstgetrieben, der ist unsicher, der weiß gar nicht, was er machen soll, der traut sich selber nicht zu, finanzielle Entscheidungen zu treffen, der wird das auch nicht online machen, der macht es dann wahrscheinlich gar nicht. Und da muss ich so ein bisschen anders ansetzen. Das sind diese Erkenntnisse, die wir halt in der Studie genau dann auch nutzen wollen für eine Marktbearbeitung.
Wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen zu umgreifen, was ist also, ich sag mal ein bisschen härter formuliert, was heißt das denn jetzt ganz konkret für die Praxis? Weil ich sag mal jetzt so einen angstgetriebenen Kunden, das kriege ich ja wahrscheinlich auch nur raus, wenn ich mit dem Kunden spreche.
Genau, ja, definitiv. Also deswegen, das, was du gerade beschreibst, das wird ja in der Praxis in dem Sinne auch schon gemacht von den Beratern. Die Kunst besteht darin, das aber nicht nur im Beratungsgespräch zu machen, weil daran merken wir auch immer, das sind die guten Vertriebskräfte, das sind die weniger guten Vertriebskräfte, weil die diese Intuition haben. Und es geht darum, dass wir das, was dort gemacht wird, auch in die zentralen Prozesse übertragen können. Das heißt, dass wir schauen, wie nutzen wir diese Erkenntnisse, die wir jetzt haben, weil die kann ich ja auch wieder von Daten ableiten, wie nutze ich das, um die zentralen Themen zu gestalten. Und da gibt es dann eben verschiedene Ansätze.
Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten die Möglichkeit, auf der grünen Wiese so ein bisschen zu starten. Ne? Weil ich sage mal, gerade Regionalbanken sind ja häufig von einer langen Historie geprägt. Ich kenne das immer wieder aus meinen Projekten, wo dann teilweise auch über 200 Jahrfeier schon gefeiert wird, wie lange die Bank existiert. Das ist natürlich eine wahnsinnige Historie, aber mit einer Historie kommt natürlich auch, sag mal, gelernte Muster und Themen, wie sie halt dann auch gelebt werden von der Bank. Nehmen wir jetzt mal an, ausgehend von eurer Studie, man hätte wirklich die Möglichkeit, das neu aufzustellen. Wirklich auf der grünen Wiese zu sagen, hey, jetzt will ich das mal wirklich kundenzentriert, effizient, effektiv aufbauen. Wie soll ich das machen?
Ich möchte da einmal vorweg schieben für unsere Zuhörer auch. Also ich kann das natürlich in der Regel leider nicht auf der grünen Wiese machen, sondern ich muss mir mal genau anschauen, wie sieht es bei der jeweiligen Bank aus, wie ist die Strategie, was sind die Rahmenbedingungen. Aber wenn ich jetzt mal wirklich auf der grünen Wiese sprechen dürfte, wie es aussehen würde, dann würde ich mir eine deutlich bessere Zusammenarbeit, ein deutlich besseres Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Vertriebsmanagement wünschen, aber auch eine deutlich klarere Aufgabenteilung. Ich sehe eigentlich immer drei, sag ich mal, Bereiche, drei Abteilungen sozusagen, wenn ich es mal so sage, in den Banken, die besser miteinander zusammenspielen müssen. Ich habe einmal die Beratung oder auch Vertrieb, ist ja egal, wie ich es nenne, in der Regel geht es ja darum, dass ich dort berate. Ich habe das Vertriebsmanagement, da würde ich auch die Vertriebsführungskräfte zu zählen. Dann habe ich noch die Outbound-Telefonie, die eigentlich so ein bisschen in der Mitte sitzt. Aus meiner Sicht, das Vertriebsmanagement, das sollte ganz klar darauf abzielen, dass es die komplette Strategie der Bank erstmal definiert, also Vertriebsstrategie, und dann auch dafür sorgt, dass die umgesetzt wird. Das heißt, die richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Themen sprechen. Und wie ich das Ganze mache, da haben wir ganz viele Erkenntnisse aus unserer Studie, die ich da natürlich mit einfließen kann, dass ich die Kundencharaktere unterschiedlich anspreche, dass ich die Strecken unterschiedlich gestalte und dergleichen. Und das sehe ich alles im Verantwortungsbereich von Vertriebsmanagement inklusive Vertriebsführungskräften. Und wenn dann jetzt die Kunden zu den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt angesprochen wurden, dann geht es darum, wenn der Kunde entweder im Idealfall macht er sich selber schon direkt einen Termin, weil es ihn interessiert, oder er interagiert zumindest ein bisschen mit uns, ich habe also neudeutsch ein warm Lied, dann geht es darum, dass Outbound-Telefonie ansetzt und dafür sorgt, dass sozusagen das nochmal weitergetrieben wird, dass ich wirklich die Termine dann noch habe. Und die Berater, die machen dann eigentlich das, was sie machen sollen, sie beraten. Sie sprechen mit den Kunden, sie nehmen die Termine wahr, sie sorgen dafür, dass dann auch die Abschlüsse kommen, aber sie kümmern sich vor allem, sie haben eigentlich 2, 3 Aufgaben. Darum, dass der Termin zu seinem Ziel kommt, dass der Kunde sich wohlfühlt, dass eine Vertrauensbasis aufgebaut wird. Und das ist die Aufgabe der Berater. Das wäre mal so ein Zielbild, wie man das im idealtypischen Fall nochmal neu bauen würde.
Also ein bisschen weg auch ehrlicherweise von dieser, ich sag mal, Blackbox, ne? Dieser Blackbox des Beratungsgespräches, wo ja im Moment sehr, sehr viel, ich sag jetzt mal so hart, Last auch auf dem Berater liegt, dann in dem konkreten Gespräch mit dem Kunden überhaupt erstmal zu ermitteln, was ist denn jetzt genau das richtige Thema eigentlich, was ich mit dem Kunden machen kann? Oder sogar noch eine Ebene davor. Ich habe meinen Kundenbestand von x Kunden und da muss ich mir überlegen, mit wem möchte ich eigentlich sprechen? Und da sagt ihr quasi auch aus den Erkenntnissen heraus, das macht Sinn, das eher in Richtung des Vertriebsmanagements zu verlagern, zu sagen, okay, als Berater, ich mache wirklich die Beratung und da spiele ich dann die individuelle Erfahrung mit dem Kunden aus, erkenne auch, was für ein Kundentyp das ist. Wenn der ängstlich ist, muss ich anders beraten, als wenn das jetzt sozusagen dann anders aufgestellter Kunde ist. Aber der Weg dahin, welcher Kunde sitzt eigentlich bei mir und welches Thema ist vielleicht gerade das Passende, da muss ich mir jetzt nicht die Gedanken drüber machen als Berater.
Genau, ich kenne das ja selber früher noch aus der Beratung. Natürlich kann man das auch machen und dann geht man da irgendwo händisch die Zahlungsströme vom Kunden durch oder was auch immer man sich anschaut. Aber das frisst unglaublich viel Zeit, sorgt dafür, dass ich vielleicht am Tag 2 Termine habe, weil ich so viele andere Sachen mache. Das sollte mir eigentlich alles abgenommen werden, damit ich mich darauf konzentrieren kann, wo wirklich meine Stärke liegt, das, was du gerade beschrieben hast. Kundenbeziehungen pflegen, die Themen auch dann über die Ziellinie bringen, weil es sind ja auch Vertriebler, es sind ja nicht nur Berater, es sind auch Vertriebler. Und dabei kann das Vertriebsmanagement natürlich auch unterstützen, dass ich so eine Indikation bekomme, was für ein Kunde sitzt vor mir, was treibt ihn um, worauf hat er bisher reagiert. Aber im Gespräch merke ich das Ganze ja auch nochmal viel besser. Das heißt, da sollte ich auch meine Intuition dann wieder nutzen können. Also das, wofür wir die Berater auch eingestellt haben.
Jetzt könnte man natürlich sagen, da entsteht so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite nutze ich das Vertriebsmanagement, um das Ganze, ich sag mal, deutlich stärker zu systematisieren, zu standardisieren, um eben auch Effizienz da reinzukriegen. Auf der anderen Seite habt ihr aus der Studie festgestellt, dass es schon unterschiedliche Kundentypen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedlich angesprochen werden müssen. Daraus ergibt sich natürlich im Ergebnis so eine Schnittmenge. Ja? Ich habe auf der einen Seite Standard, auf der anderen Seite schon Individualität. Wie kriege ich das irgendwie zusammen, ohne dass es A, entweder mega komplex wird oder B, auf der anderen Seite ich eigentlich beides nicht mehr so richtig erfülle?
Spannende Frage, weil ich muss eigentlich genau diese Komplexität einmal am Anfang machen und dann wird es einfach im Doing, sag ich mal. Also ich muss schauen, wie bringe ich diese psychografischen Erkenntnisse, die wir auch haben, wie bringe ich das in meine ganze Vermarktung, in meine Produktgestaltung und so weiter mit rein. Und das muss ich einmal orchestrieren, ich muss mir einmal die Leitplanken setzen, das einmal richtig umsetzen, danach kann ich alles standardisiert laufen lassen. Also um vielleicht mal am Beispiel, so ganz klassisch, kann man sich immer ganz gut vorstellen, wir wollen jetzt mal einen Wertpapiersparplan verkaufen. Wie machen wir das denn? Das heißt, ich selektiere mir natürlich erstmal die Kunden, die grundsätzlich ein Interesse dafür hätten, die dafür in Frage kommen. Und jetzt ist es ja aber so, Kunde A ist getrieben, weil er möchte was für seine Kinder machen. Kunde B ist getrieben, er hat irgendwie gesehen, man kann jetzt auch bei seiner Bank in, ETCs oder sowas investieren. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die dahinter stecken. Ein dritter Kunde hat vielleicht das erste Mal überhaupt ein Gehalt bekommen, will ein bisschen was ansparen. Also ganz unterschiedliche Themen. Und da gehe ich dann natürlich auf die unterschiedlichen Themen mit Kampagnen ein. Ich mache das einmal am Anfang, dass ich quasi 5, 6 verschiedene Kampagnen für die unterschiedlichen Kundencharaktere, für unterschiedliche Lebenssituationen aufsetze, die dann sehr spezifisch, sehr persönlich sind in ihrer Gestaltung, aber ich kann sie immer wieder standardisiert und automatisiert dauerhaft durchlaufen lassen, nachdem ich sie einmal aufgesetzt habe. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Idee. Der Kunde hat das Gefühl, er wird sehr persönlich auf seine eigenen Situationen angesprochen Und gleichzeitig sind wir aber eigentlich in einem Standardbaukasten unterwegs, der dann immer wieder durchläuft, weil ich es einmal richtig aufgesetzt habe.
Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, aus so einer Situation heraus, dass es da gewisse, ich sag mal, Resistenzen auch geben könnte aus der Beraterschaft, ne? Weil natürlich der Berater jetzt vielleicht für sich sagen könnte, ja, okay, das Thema oder es wird deutlich standardisierter, aber mein Job lebt ja davon, dass ich auch dort Kunden individuell betreue. Was ist denn das, was sich da auch ganz konkret für BeraterInnen auch verändert? Und vielleicht da mal den Ball rübergespielt zu dir, Denise, was verändert sich denn dort?
Dankeschön, Steffen. Felix hat es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Die Beraterrolle wird sich dahingehend natürlich absolut verändern. Früher, wenn wir uns den Vertrieb früher anschauen, dann war die Beraterrolle sehr produktzentriert. Ich hatte meinen Kunden vor mir sitzen. Jede Bank hat unterschiedliche Bedarfe. Dahinter stehen die Produkte und dann schaue ich, welches Produkt auf Basis des Bedürfnisses oder des Bedarfs des Kunden passt denn grundsätzlich. Unsere Studie zeigt, dass diese Thematik heute nicht mehr ganz so funktioniert, denn jeder Kunde hat ganz unterschiedliche Erwartungen an eine Beratung. Dementsprechend wird sich die Beraterrolle von diesem produktfokussierten Beratung hin zu einer Beziehungsmanagement konzentrierten Beratung eher wandeln. Was das bedeutet, der Berater muss heutzutage verstehen, welcher Kunde sitzt denn vor mir? Was hat der für Bedürfnisse? Wie ist er in seiner Lebenssituation aktuell unterwegs, um dann herauszufinden, welche Lösung von uns aus dem Portfolio als Bank passt denn am besten für seine Situation? Und dementsprechend zeigt auch unsere Studie, dass ein Drittel unserer Probanden eigentlich überhaupt gar nicht passgenau beraten werden. Was bedeutet das? Die Berater identifizieren nicht richtig, was denn eigentlich das Bedürfnis des Kunden ist, der vor ihm sitzt. Und Felix hat vorhin auch die Kundencharaktere identifiziert oder kurz darauf angesprochen, die wir in unserer Studie identifiziert haben. Und da zeigt auch ganz klar oder wird ganz klar deutlich, dass es eben den Kunden gibt, der beispielsweise ganz digital unterwegs ist. Der möchte gar keinen Kontakt zu seinem Berater. Aber es gibt die Charaktere, die möchten einfach gerne noch in die Filiale kommen, zu meinem Berater, sich Zeit nehmen, ganz persönlich auf die individuelle Situation eingehen. Dementsprechend muss der Berater auch darauf eingehen. Aber dann gibt es beispielsweise auch den Kundencharakter, der ist super effizient unterwegs, möchte eher auf Distanz sein, informiert sich zu Hause selber, ist vielleicht ganz gut unterwegs in Finanzprodukten, aber dadurch, dass ganz viel Ängste im Thema Finanzen mit sind, und das hat unsere Studie auch gezeigt, möchte er vielleicht noch eine kurze E-Mail an seinen Berater schreiben, einen kurzen Anruf tätigen, um einfach sein Gefühl nochmal zu bestätigen, dass es die richtige Entscheidung ist für meine Lebenssituation. Und dementsprechend könnte man sagen, dass sich die Beraterrolle dahingehend ändert, dass er nicht mehr das Produkt in den Vordergrund stellen soll, sondern eher die Beziehung zu optimieren und dann praktisch in die Bindung gehen auch. Dass der Kunde sich gut fühlt, dass der Kunde in der Kundenreise sich abgeholt fühlt, sodass er gerne wiederkommt und merkt, meine Bank ist tatsächlich für mich da. Und grundsätzlich ist es nicht so, dass der Berater damit alleine gelassen werden muss. Die Bank hat ganz viel Wissen über den Kunden. Wenn die Bank dieses Wissen nutzt, in Form von Daten, in Form von Verhalten, in Form von Kundenreisen, welche Kontaktpunkte der Kunde durchläuft und das alles über die Systeme und Tools matcht, die eine Bank zur Verfügung hat, dann kann sie diese Information zielgerichtet dem jeweiligen Berater zur Verfügung stellen, um dann passgenau eine Beratung zu absolvieren.
Jetzt hast du, glaube ich, auch da schon ein ganz wichtiges Thema auch nochmal mit angesprochen, weil tatsächlich ist es ja so, dass gerade bei Regionalbanken häufig so dieses Thema auch, was zeichnet uns aus, ja, die persönliche Nähe, wir haben die Berater, die dann eben oder BeraterInnen, die dann auch da sind für die Kundinnen und dann auch helfen, die Probleme zu lösen. Und du hast jetzt ja schon angesprochen, gerade das Thema Kundenreise, was ja wirklich von Anfang, ich habe vielleicht noch den Bedarf, der wird erstmal geweckt und dann entwickelt sich das weiter irgendwann hin zu Abschluss und Bindung. Das passiert über verschiedenste Kontaktpunkte, über verschiedenste Bereiche, die jetzt nicht alle nur beim Berater stattfinden. Und wenn ich dann nochmal aufgreife, was du vorhin gesagt hast, Felix, da ist ja auch viel dieses Thema Automatisierung mit dabei, das halt vom Vertriebsmanagement gemanagt wird. Jetzt könnte man natürlich in dem Kontext sagen, ja, je, ich sag mal, systematischer und intelligenter ich das mache, desto mehr nehme ich auch den persönlichen Touch raus. Ne? Wenn man jetzt mal sarkastisch oder etwas gemeiner unterwegs wäre. Da würde mich tatsächlich die Frage stellen, gerade aus der Perspektive einer Regionalbank, die ja für sich das immer hervorhebt, ist das tatsächlich so? Oder gibt es da die Möglichkeit, sich da so aufzustellen, dass es eben dieser Wertekern, Nähe, aber auch regionale Verantwortung, dass das erhalten bleibt in so einem Kontext?
Sehr gute Frage. Ich denke, das Thema Regionalität, und das sehen wir auch, beschäftigt unglaublich viele Banken, vor allem in dem Zwiespalt, wie schaffe ich das, wo doch Digitalisierung, Automatisierung so präsent ist. Dann kommt die Tatsache dazu, dass viele Banken jetzt fusionieren. Das heißt, als Regionalbank, vor allem als Genossenschaftsbank, werde ich immer größer. Gleichzeitig verändern sich die Kunden. Sie kommen nicht mehr in die Filiale. Nicht jeder Kundencharakter möchte überhaupt in die Filiale kommen. Und da ist eine Challenge da, die Genossenschaftsbanken nicht nur operativ rumtreibt, sondern, so wie du schon sagtest, Genossenschaftsbanken haben das in ihrer Identität, ihr Wertekanon ist darauf aufgebaut. Und vor diesem Hintergrund müssen Genossenschaftsbanken in der heutigen Zeit die regionale Nähe neu für sich definieren. Wie bekommen Banken das gemanagt, das Thema Digitalisierung und Automatisierung mit der regionalen Nähe zu verbinden? Und da hat unsere Studie auch eine Antwort gezeigt. Denn die Kunden sagen auch ganz klar, wir möchten gar nicht, dass unsere Regionalbank immer vor Ort ist. Es kommt auf was ganz anderes an. Und das spielt auch ein bisschen darauf ein, was Felix vorhin gesagt hatte. Es geht darum, dass die Regionalbanken eine neue Nähe identifizieren müssen. Das bedeutet, Kunden möchten, dass die Bank präsent ist, wenn ich sie brauche. Also das Thema Relevanz wird hier ganz, ganz stark in den Fokus gerückt. Das bedeutet, wir müssen über unterschiedliche Kanäle und das nicht nur über die Filiale immer präsent beim Kunden sein. Was ist der Bedarf? Welches Produkt passt? Und das zum richtigen Zeitpunkt, wenn es der Kunde braucht. Und wie spielt jetzt das Thema Regionalität hier rein? Das ist eigentlich auch nicht so schwer zu beantworten, denn jede Regionalbank hat ihre eigene Erlebniswelt. Der Schwarzwald beispielsweise, da ist ganz viel mit Tannen, ganz viel mit Tradition mitgedacht. Und genau das muss man dann in die Kundenreise mitbringen. Dann hat man beispielsweise Karten, wo einfach ein bestimmtes traditionelles Assemble abgebildet ist. Oder ich habe in der Kommunikation im Kontext der E-Mail einfach regionale Bestandteile mit drin. Die Tonalität wird angepasst. Die gesamte Erlebniswelt muss nach dieser Region angepasst werden. Und wenn das einer Bank gelingt, dann schafft sie diese neue Nähe. Mit Automatisierung und Digitalisierung schafft es eine Bank dadurch natürlich, immer zum richtigen Zeitpunkt beim Kunden zu sein. Und das ist letztendlich der Match, den sie heutzutage schaffen müssen.
Dankeschön. Jetzt habt ihr,
ja, Felix. Kurz ergänzen darf an der Stelle. Eine Nähe und eine Regionalität entsteht ja auch durch die Bindung zu dem Berater selber. Und das verbindet eigentlich die beiden Punkte, die du gerade angesprochen hast. Wenn ich in der Kommunikation, auch vor allem in der digitalen Kommunikation, immer wieder den persönlichen Berater mit reinnehme, wenn das Gesicht immer wieder da ist, dann habe ich automatisch dadurch, gerade auch in den digitalen Kanälen, dieses Persönliche, den Berater und die Regionalität dadurch mit drin.
Sehr schön. Jetzt habt ihr aus eurer Studie super viele Erkenntnisse zusammengetragen. Wir sind auch heute an ganz vielen verschiedenen Themen vorbeigekommen. Vielleicht zum Abschluss, was wären denn so aus eurer Sicht so die 3, 4 wichtigsten Sachen, die man mitnehmen sollte, wenn man sich das heute angehört hat?
Schwer zusammenzufassen, muss man sagen, weil wir wirklich sehr viele Erkenntnisse haben. Aber wenn ich vielleicht mal so auf 2, 3 Sachen eingehen würde, es gibt nicht den einen Kunden, das ist, glaube ich, jedem klar, aber die Kunden gibt es dann schon über die verschiedenen Generationen hinweg. Also ich sollte nicht nach Generationen gucken, ich sollte nicht nach Einkommen gucken oder dergleichen, sondern ich sollte eher auf die tiefer liegenden Sachen schauen. Jemand, der es einfach und bequem haben will, das ist egal in welchem Alter, der will es einfach und bequem haben. Genauso jemanden, der über seine Ängste kommt, das ist über das Leben hinweg relativ konstant. Das heißt, ich sollte dort ansetzen und dementsprechend ist auch mein Vertrieb, den ich mache, also meine ganze Vertriebssteuerung, die darf ich nicht einfach nur one size fits it all machen, sondern ich muss gucken, ich soll systematisch aufbauen, sehr auf die Kunden eingehen und damit kann ich dann wirklich die Effizienz heben, weil ich habe viel bessere Kontaktquoten, ich habe viel bessere Abschlussquoten und dergleichen, wenn ich sehr spezifisch vorgehe. Ich glaube, das sind so 2 der Kernerkenntnisse an der Stelle auf jeden Fall. Und das, was du eben angesprochen hast, ich muss gucken, dass ich relevanter werde für die Kunden. Je relevanter ich werde, und das mache ich eben, je individueller ich darauf eingehe, nicht nur auf den Kunden selber, sondern auch, in welcher Lebenssituation befindet er sich, welche Ereignisse sind gerade relevant für den Kunden. Und wenn ich da dann sozusagen die finanzielle Versorgung drauf anpasse, dann bin ich auch deutlich höher in der Relevanz beim Kunden. Und damit steigen, sage ich mal, die Chancen für die Zusammenarbeit.
Wenn ich jetzt als Vorstand oder Vertriebsführungskraft mir diesen Podcast, diese Folge heute angehört habe und ich möchte jetzt sofort loslegen, was wären dann so die Sachen, die ich quasi ab heute bzw. morgen tun sollte?
Willst du, soll ich?
Mach gerne, Felix.
Ich sollte mal mit einer ehrlichen Analyse starten. Ich sollte mich mal wirklich fragen, ist mein Vertrieb so aufgestellt, lebe ich Beratung so, wie ich sie selber erwarten würde? Ich glaube, das ist schon mal die erste gute Frage. Und dann kann ich das natürlich mir mal anschauen, was gibt es denn für verschiedene Kundencharaktere? Was gibt es denn für verschiedene Stationen, die ich durchlaufe, bevor ich überhaupt eine Baufinanzierung abschließe? Und mich dann mal fragen, bediene ich das eigentlich so, wie ich es mir wünschen würde, wie sich meine Frau oder mein Mann wünschen würde, meine Kinder? Und wenn das nicht so ist, dann mal ganz kritisch draufschauen und gucken, wie kriege ich das denn besser hin in Zukunft.
Und vielleicht hier noch ergänzend, sich immer fragen, was möchte denn eigentlich der Kunde? Ein Vertriebsaudit sozusagen ist richtig, aber vielleicht auch schauen, was wollen denn eigentlich meine Kunden bei mir in der Region? Wie möchten sie den Bausparvertrag abgeschlossen bekommen, um die zwei Themen dann zusammenzubringen? Und ganz wichtig, keine Angst vor Veränderungen, denn nur Veränderung bringt eine gute Zukunft mit sich.
Sehr schön. Denise, Felix, vielen Dank für das Gespräch.